manchmal. Ich freue mich, dass Silas hier ist, mein Sohn. Ich habe gestern gesagt, ach, ich fände es schön, ein bisschen Unterstützung zu haben. Und er ist da und begleitet mich und unterstützt mich. Da freue ich mich sehr darüber. So, der Predigtext. Ich darf Silvia bitten, den mal an die Wand zu werfen. Ich hoffe, es gelingt. Ah, ja, da ist er. Amos, der Prophet Amos aus dem Alten Testament, Kapitel 5, Verse 21 bis 24, da heißt es, ich hasse eure Feste und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und da ist die Rede von, ja, zum Beispiel sowas wie Gottesdienst. Klingt jetzt komisch, wenn Gott sowas sagt, ne? Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Okay, wir lesen das oder hören das und denken im jetzt sind aber nicht wir gemeint, oder? Also kann ja wohl nicht sein. Also für wen sollten diese harten Worte hier sein? Bestimmt für irgendwelche Leute, die normalerweise nie in Gottesdienst gehen, nur an Weihnachten und die das gar nicht so ernst nehmen, alles, aber doch wohl nicht wir. Was meint denn Gott damit, wenn er sowas sagt? Der letzte Vers, ich glaube, das ist das, was uns den Hinweis darauf gibt, was Gott eigentlich damit meint. Ich lese das nochmal. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Und tatsächlich, die Ausleger, ich habe ein bisschen nochmal nachgeforscht, die sind sich zum Großteil wirklich da einig. Was gemeint ist, ist eigentlich das Zwischenmenschliche. Oder auch die soziale Gerechtigkeit. Lebt das. Wenn ihr das nicht lebt, dann ist auch der ganze Rest vom Gottesdienst und der Gottesbeziehung irgendwie schief. So, das wäre so die Zusammenfassung der Predigt. Jetzt könnte ich mich wieder hinsetzen. Aber es geht natürlich noch ein bisschen weiter, weil wir uns das genauer anschauen wollen, was Gott da eigentlich meint. Es geht also um diese Diskrepanz zwischen einem scheinbaren Glauben, den wir manchmal haben, und dem, dass wir es nicht schaffen, das im Leben mit unseren Mitmenschen umzusetzen. Oder wenn der Glaube, der da ist, wenn das, naja, trotzdem zu Tatenlosigkeit im Alltag führt, auch anderen gegenüber. Oder mit anderen Worten, Neues Testament jetzt, das bisher war Altes Testament, Silvio, oh, ist immer schön, wenn auf Kommando jemand was macht. Glaube ohne Werke ist tot, hat Jakobus geschrieben. Oder ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube, er ist tot und wertlos. Jakobus macht das Beispiel, dass er sagt, naja, wenn dich jemand bittet, ach Mensch, ich habe Hunger und Durst und ich habe nichts zu trinken und ich habe keine Kleidung und so weiter, nichts zu anziehen, kannst du mir was geben? Und man sagt dann zu ihm, ja toll, geh hin und kleide dich, zieh was Tolles und Warmes an, aber gib ihm gar nichts, dann ist das völliger Blödsinn. Also die Worte allein reichen nicht. Und der Glaube und das Wissen allein ist zu wenig. Oder vielleicht klingt das in euren Ohren etwas leichter, die Frucht, die der Glaube bringt, die der Heilige Geist in uns wirkt, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das meiste davon oder vieles davon ist etwas, was sich auswirkt auf unser Sozialverhalten, um es mal so zu sagen. Also auf das, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Darum geht es Gott bei dem, was in uns wachsen soll, wenn wir Christen sind, wenn wir mit Jesus leben, wenn wir Gottesdienst feiern, wozu der Gottesdienst da ist. Nochmal zu Amos. Also der Prophet Amos aus dem Alten Testament, da über den sagt Gott zu uns, ich kann eure Gottesdienste nicht ertragen. Ich mag das alles nicht riechen, ich mag es nicht sehen und ich mag es nicht hören. Konkret, ich mag eure Versammlungen nicht riechen, eure Opfer nicht sehen und euer Harfenspiel nicht hören. Lasst es uns ein bisschen genauer angucken, was damit gemeint ist. Denn es heißt ja nicht, am besten, ihr geht jetzt nach Hause vom Gottesdienst. Also offensichtlich ist es ja nicht gemeint, dass das alles an sich schlecht ist. Vers 21. Die Feiertage und Versammlungen, von denen da die Rede ist, ist zum Beispiel im Alten Testament das Passafest, das Gott ja geboten hat. Das Laubhüttenfest, das Gott geboten hat. Oder für uns übertragen vielleicht Ostern, Pfingsten, Weihnachten. Und es geht über die Gottesdienste hinaus, die ganzen Feste, die dabei gefeiert werden. Also an Weihnachten geht man ja auch nicht nur in den Gottesdienst, zum Beispiel bei uns. Aber es sind Dinge, die Gott durchaus geboten hat, die sie da machen. Das, was Gott nicht riechen mag, auch da gab es sowas wie Weihrauch und Ähnliches, was ein Lob, wie soll man sagen, ein Wohlgeruch für Gott sein sollte. Also alles Sachen, die auch im Alten Testament gut gedacht waren, auch von Gott her unterstützt waren, so wie wir auch Gottesdienst feiern und wir denken, das ist doch was, was Gott gefallen müsste. Und dann ist hier aber so ein kleiner Hinweis. Ich hasse und verachte eure Feste. Irgendwie, wenn man das zu seiner Sache macht und nicht zu Gottes Sache macht. Wenn es mir um mich geht und nicht wirklich darum, mich nach Gott hin auszurichten, in erster Linie. Wenn ich vor allem für mich Hilfe erwarte vielleicht, was ja gut ist, ist nichts Schlechtes. Aber wenn es am Ende egoistisch um mich geht. Das scheint so eine der Sachen zu sein, die der Prophet hier anspricht. Worum geht es uns, wenn wir zum Gottesdienst gehen? Wirklich um Gott und um die Beziehung zu ihm und wirklich darum, zugerüstet zu werden für ein Leben mit ihm und für ihn, mit anderen und für andere? Das Zweite, was angesprochen ist, Brandopfer, Speisopfer, Dankopfer. Auch hier übrigens wieder eure fetten Dankopfer. Also lauter Opfer, die es im Alten Testament gibt, die da geboten sind, die durchaus ihren Sinn haben und die gut sind. Lauter Sachen aber auch, die man feiern kann und genießen kann. Ja, bei diesem Dankopfer, Speisopfer, das bringt man Gott, aber es ist ja nicht so, dass das alles dann vernichtet wird und verschwindet, sondern dann kriegt man einen guten Teil davon wieder zurück und kann den verwenden zum Feiern. Das ist eine schöne Sache. So wie, was weiß ich, bei uns manchmal beim Erntedankfest, dann stellt man viele Sachen vorne hin, für die man Gott dankbar ist und am Ende schmeißt man die ja nicht weg, sondern freut sich an denen und im besten Fall nimmt man Kürbis mit nach Hause und macht eine Kürbissuppe draus. Und so haben die damals auch diese Opfer zu einem großen Teil verwendet dann für einen schönen Grillabend und Ähnliches. Witzigerweise, ein Opfer ist erwähnt, das Brandopfer. Und da ist die Frage tatsächlich, wie ist das zu übersetzen? Ist das ein Opfer, das jetzt ganz verbrannt wurde oder nicht? Und wenn es dieses Opfer ist, das ganz verbrannt wurde, in den neueren Luther-Übersetzungen heißt es dann, wenn ihr mir so ein Opfer bringen würdet, das wäre okay. Weil das zeigt, dass ihr eure Schuld eingesteht. Denn was ihr ansonsten völlig fehlt, ist die Opfer für die Schuld. Für uns als Christen heute wissen wir, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Das ist das Opfer, auf das wir uns beziehen. Für die damals gab es Tieropfer. Also was hier zu fehlen scheint, ist das, wo ein Mensch merkt, ich kann eigentlich vor Gott gar nicht bestehen. Ich brauche ihn, ich bin schuldig vor ihm. Diese Erkenntnis scheint bei denen nicht so ganz durchgesickert zu sein oder zumindest nicht lebendig zu sein, sondern sie feiern Feste, weil es ist schön, Feste zu feiern. Es gab damals ja auch nicht so viele andere Angebote an schönen, ja, es gab sicher auch schöne Feste, aber es gab kein Theater und kein Kino und kein Alle Augenblick hier und was und kein Fernsehen. da war ein Gottesdienst nochmal was, was anders gezogen hat. Aber worum ging es ihnen dabei? Um schön feiern, schön singen? Vers 23. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder. Ach, wir sind immer so glücklich, wenn wir schöne Musik im Gottesdienst haben, wenn wir schön singen können, wenn uns da, das unser Herz berührt. Das ist gut, ist gar keine Frage. Und an anderer Stelle wird das im Alten und im Neuen Testament ganz hoch gelobt. Das ist nichts Schlechtes. Es geht sogar so weit, dass einmal das Volk Israel angegriffen wurde. Und sie sind im Kampf der fremden Armee entgegengezogen, ohne Waffen, sondern vorne draus die erste Einheit, das waren Lobpreismusiker. Und sie haben gesungen und Gott hat gesagt, und dadurch schenke ich euch den Sieg. Und die anderen waren so verwirrt und von Gott ja, verwirrt worden, die Gegner, dass die am Ende sich gegenseitig bekämpft haben, statt das Volk Israel. Also im Lobpreis, in den Liedern, da steckt wirklich auch viel Kraft drin. Das sind ja häufig Gebetstexte auch. Oder andere Texte, die zu uns sprechen sollen, wo Gott zu uns spricht, wo wir das in uns aufnehmen. Das ist nichts Schlechtes, im Gegenteil, da ist eine ganz starke Kraft dahinter. Und trotzdem sagt Gott das wieder hier, tut weg von mir das Geplärr eurer Lieder. Es erinnert an Jesaja 29, wo es heißt, dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. So kann auch das Singen etwas sein, wo ich mit Inbrunst mitsinge und das genieße. Und es ist schon fast egal, welcher Text es ist. Oder vielleicht sogar, ich gehe voll drin auf, auch in der Beziehung zu Gott scheinbar, dass ich denke, ja, wunderbar, aber wenn das nicht in meinen Alltag durchschlägt, weil ich es einfach nur genieße und schön finde, aber nicht wirklich mit Gott im Kontakt bin und ihn mein Herz bearbeiten lasse, ist das nutzlos. Es gab vor, ich weiß nicht, 20 Jahren mittlerweile, ein neueres Lobpreislied damals auf Englisch, I'm coming back to the heart of worship. It's all about you, Jesus. Ich weiß gerade gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber vom Sinn, ich komme wieder zurück zum Kern der Sache, zum Kern der Anbetung des Lobpreises. Es geht um dich, Jesus. Und das Lied geht darauf ein, wir haben eine Sache draus gemacht. Schöne Musik hauptsächlich. Sich präsentieren, je nachdem die Lobpreismusiker, ist ja ein Lobpreismusiker, der das selber geschrieben hat, das Lied, und der dann sagt, aber darum geht es eigentlich gar nicht, darum geht es nicht, es geht darum, dir zu begegnen, Jesus, und mich von dir verändern zu lassen. Und wenn das nicht geschieht, ist der ganze Lobpreis, ist die ganze Musik, egal ob alte oder neue Lieder, zwecklos. Ich habe in der Auslegung folgende Zusammenfassung gelesen über den Text, ich lese das mal vor. Gott ist empört, weil seine Feste zu eigenem Genuss missbraucht werden, wobei die Gottesdienstbesucher so tun, als ob sie um Gottes Willen zusammengekommen wären. Was für den Gottesdienst gilt, trifft alle religiöse, theologische, gemeindliche, kirchliche Arbeit, wenn sie nicht zum Lob Gottes getan wird. Jetzt Vers 24. Es ströme aber das Recht wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Was Gott vermisst, ist Recht und Gerechtigkeit. Ich habe vorher schon mal erwähnt, in erster Linie scheint hier gemeint zu sein, das Verhalten unseren Mitmenschen gegenüber. Es hat natürlich auch den Part Gerechtigkeit und Recht im Verhältnis zu Gott. Das braucht es auch. Ich werde dann nachher auch was dazu erwähnen. Aber der Schwerpunkt scheint wirklich das Verhalten unseren Mitmenschen gegenüber zu sein. Und das passt ganz gut zum Propheten Amos. Denn der Prophet Amos greift das immer und immer wieder auf. Das, was er anprangert, ist im Volk Israel und weshalb er sagt, Gottes Gericht wird kommen über euch, was dann später ja auch kam. Also der Text ist Naja, Esther, hilf mir. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut. So ungefähr aus dem Jahr 700 vor Jesus. Sowas. Was der Prophet Amos anprangert, ist Unterdrückung der Armen. Bestechungsgelder annehmen, Korruption, Wucher, Versklavung von Leuten, die eine ganz kleine Schuld haben. Also da heißt es, um ein paar Schuhe willen ist jemand verschuldet und er nutzt das aus und weil er die Schuld nicht zahlen kann, versklavt er ihn. Und vieles mehr. Oder anders gesagt, die Nächstenliebe wird nicht gelebt. Die Gottesliebe scheint zum Teil durchaus da zu sein, aber wirkt sich nicht in Nächstenliebe aus. Ich will das ein bisschen zeigen mit ein paar anderen Bibelstellen. Silvio? Ah, genau. Ihr dürft die zu Hause genauer nachlesen, weil das wäre ein bisschen zu viel, die jetzt alle im Detail vorzulesen. Aber Jesaja 58 als Beispiel. So ein paar Sachen, das sind Bibelstellen, die so ein bisschen darauf hinweisen, der Gottesdienst oder das religiöse Zusammenkommen, die religiöse Handlung taugt nichts, wenn sie sich nicht in der Praxis dann auch wieder auswirkt. Und am ausführlichsten zeigt das Jesaja 58. Daraus möchte ich einen Anteil vorlesen. Da heißt es, sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie kommen gern zum Tempel gelaufen, um meine Nähe zu suchen. Weil sie sich einbilden, nach meinen Geboten zu leben, darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten, werfen sie mir vor. Ne, also auch da, die suchen Gott, die wollen wirklich was von ihm. Das sind jetzt keine Leute, denen Gott völlig gleichgültig ist, überhaupt nicht. Und sie fasten sogar. Was ich ehrlich gesagt ziemlich selten tue. Und dann sagt Gott, während ihr fastet, zankt und streitet ihr und schlagt mit gottloser Faust zu. Ihr fastet zurzeit nicht so, dass ihr eure Stimme damit im Himmel Gehör verschaffen könntet. Fasten, wie ich es liebe, sieht vielmehr so aus. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit, ne, wieder dieses Stichwort vom Amos-Text, Gerechtigkeit. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten, hier bin ich. Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten. Und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Also einer dieser Texte, der ist auch aufgreifend. Ein anderer Text, Jeremia 7. Der Prophet Jeremia wird von Gott in den Tempel geschickt, um den Gottesdienst zu stören. Und er schreit dort und ruft und sagt, wenn ihr euer Leben nicht grundsätzlich ändert, wenn ihr bei Meinungsverschiedenheiten nicht gerecht miteinander umgeht, wenn ihr nicht die Ausländer, die Waisen und die Witwen zu ihrem Recht kommen lässt und dem Götzendienst ein Ende macht, dann werde ich nicht hier bei euch bleiben an diesem Ort. Und dann werdet auch ihr nicht bleiben an diesem Ort, sondern ich führe euch in Gefangenschaft weg. Das ist die babylonische Gefangenschaft, Klammer auf für diejenigen, denen das was sagt, und Klammer zu wieder, wollen wir jetzt nicht im Detail vertiefen. Aber auch da, die feiern Gottesdienst, aber sie gehen am Kern vorbei. Anderes Beispiel, Matthäus 5, Jesus in der Bergpredigt sagt, hey, wenn ihr ein Opfer bringt und in dem Moment fällt euch ein, dass ihr was gegen euren Bruder habt oder euer Bruder gegen euch, dann lasst das Opfer liegen, geht zu dem hin, versucht das in Ordnung zu bringen und erst dann kommt wieder zurück und bringt das Opfer. Also, für uns ist natürlich immer wieder wichtig, bei Gott Kraft zu sammeln. Vielleicht nötig ist dafür auch ein Gottesdienst. um dann hinzugehen. Aber wenn das diese Auswirkungen nicht hat, dann liegt was schief. Das Ganze zusammengefasst könnte man sehen im Doppelgebot der Liebe, wo Gott sagt, wo Jesus sagt, du sollst Gott über alles lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Harte Worte bis hierher, ne? Also schwierig. Welche Konsequenzen hat das jetzt für uns, für unser Leben? Wenn wir das jetzt ernst nehmen und sagen, so soll es ja nicht sein bei uns. Das erste wäre, unsere eigene Ungerechtigkeit erkennen, Schuld benennen. Zu Gott kommen und zu sagen, okay, ich liege da oft schief und ich möchte, dass sich das in meinem Leben mehr auswirkt. Bitte vergib mir, wo es so ist. Und in den einzelnen Dingen, wo es so ist, möchte ich Buße tun, hilf mir dabei. Und dazu brauche ich Gott deine Hilfe, denn sonst packe ich es eh nicht. Also ich von mir aus kann mir oft Sachen vornehmen und bin nach ein paar Tagen wieder gescheitert dran. Aber für Gott ist das zum Glück nicht schlimm. Für ihn ist wichtig zu wissen, ich will mich ändern. Ich will, dass es nicht so bleibt. Und was passiert dann? Ich bitte ihn um Vergebung. Er vergibt mir, erfüllt mich mit seinem Heiligen Geist ganz neu. Und was passiert dann? Vorher hatten wir es. Silvia musste jetzt nicht weitermachen. Doch, kannst auch schon weitermachen. Gott hat dann seinen Heiligen Geist geschenkt uns. Und wir haben es vorher gelesen, die Frucht des Heiligen Geistes wächst in uns. Eine Frucht ist nicht von einem auf den anderen Mal perfekt da, aber es wächst in uns. Dieser Friede, diese Geduld mir und anderen gegenüber, die Selbstbeherrschung, auch dass ich anderen gegenüber dann nicht zornig bin. Die Liebe und vieles mehr, das wächst in mir. Es ist schrittweise. Und deshalb eben ist der Gottesdienst eben gut, der uns dabei hilft, dass es schrittweise dann doch auch vorwärts geht. Aber wir sollen das wollen und vor Gott unsere Schuld eingestehen. Und wo wir nicht vorwärts kommen, wo wir immer wieder an denselben Punkten stehen, es ist wichtig, dass wir sagen, ich will trotzdem und weil ich es nicht packe alleine und Gottes Geist in mir arbeitet und ich trotzdem immer wieder scheitere, spreche ich auch mit einem Seelsorger mal darüber oder mit einem guten Freund, den ich bitte, dass er mich unterstützt dabei, indem er für mich betet. Und ihr werdet merken, wenn ihr solche Sachen aussprecht, Dinge, an denen ihr scheitert und wo ihr Hilfe braucht, ist das oft ein ganz wichtiger Schritt, dass sich die Dinge ändern. Dass man vorwärts kommt. So, ich wollte aber auch auf den zweiten Punkt eingehen. Die strukturelle Ungerechtigkeit nicht kalt genießen. Was ist damit gemeint? Ist erstmal komisch, oder? Was meint jetzt Stefan damit? Die strukturelle Ungerechtigkeit nicht kalt genießen. Im Lukas-Evangelium Kapitel 16 erzählt Jesus eine Geschichte. Vom armen Lazarus und dem reichen Mann. Ein Auszug daraus lese ich vor. Jesus sagte, es war einmal ein reicher Mann, der prachtvoll gekleidet war und jeden Tag im Luxus lebte. Vor seiner Tür lag ein kranker Bettler namens Lazarus, der sich nach den Abfällen vom Tisch des Reichen sehnte. Die Geschichte, die Jesus erzählt, geht weiter und am Ende wird der Lazarus nach seinem Tod von Gott entschädigt und der reiche Mann, der sich um den Lazarus nicht gekümmert hat, bestraft. Wird noch mehr dazu erzählt, ist gar nicht jetzt wichtig an dieser Stelle. Der reiche Mann in dieser Geschichte, was hat er falsch gemacht? Hat er den Armen unterdrückt? Nee. Hat er dem irgendwas Böses angetan? Nein. Hat er den geschlagen, ihm Geld weggenommen, ihn beraubt, ihn ausgebeutet? Nein. Das alles, davon ist ja überhaupt gar keine Rede. Alles, was er gemacht hat, ist das, was er, alles, was er falsch gemacht hat, ist das, was er nicht gemacht hat. Er hat es einfach akzeptiert. Er hat es akzeptiert, dass vor seiner Tür ein Armer liegt jeden Tag und es ihn kalt lässt. Und er nicht reagiert. Und er vielleicht denkt, da ist dieser Arme und ich gehe durch die Stadt und da sind ja noch mal 100.000 andere, ich kann ja nicht die ganze Welt retten. Und er hat ja recht, er kann es ja auch nicht. Aber diese strukturelle Ungerechtigkeit, die da ist, die in jeder Gesellschaft da ist, die hat ihn kalt gelassen. Von daher, ey, ich bin mega froh um alle, die sich um Antidiskriminierung bemühen, einsetzen, um Gleichberechtigung, um Tierschutz, um Klimagerechtigkeit, um den weltweiten Blick auf Hunger und Gerechtigkeit und Umgang damit und wie kann man helfen und so weiter. Weil das Leute sind, die strukturelle Ungerechtigkeit anpacken. Und ich glaube, dass es jeden von uns betrifft und angeht. Wenn man zu viel darüber redet, dann kommen manche und sagen, ach Mensch, der ist auch jetzt linksgrün versifft und was weiß ich was und ich kann das nicht mehr hören. Und andere wiederum werden sagen, endlich sagt das mal jemand, das brauchst, dass wir diese Sachen angehen. Wisst ihr, das Christsein passt da auch nicht in irgendwelche Lager rein. Es ist nicht so, dass die, die für Klimagerechtigkeit schreien, dass das die besseren Christen sind und jeder Christ das genauso machen muss. Oder was weiß ich, dass die Grünen die einzig Richtigen sind oder die CDU, weil christlich im Wort drin vorkommt, die einzig Richtigen sind. Das ist oft so schief in jeder Partei. Aber als Christen können wir uns auch nicht raushalten. Es geht uns an. Ich bin manchmal fassungslos, wenn manche Parteien für Gleichberechtigung und für Lebensrechte und alles Mögliche kämpfen, aber das Recht des ungeborenen Lebens links liegen lassen, zum Beispiel. Oder wenn es um Gleichberechtigung zwischen Geschlechtern geht und auch um den Genderstern und so weiter, was alles viel gute Gründe dafür gibt, aber das biblische Menschenbild manchmal dabei verloren geht, weil doch eine bestimmte Ideologie dahinter steckt, die dann auch wieder schief ist. Ich kann das alles nur anschneiden. Was ich sagen will ist, das sind Themen, die uns als Christen angehen und wo wir nicht sagen sollten, ah ja, überlass das mal den anderen. Wir sind mit drin in dieser Welt und sind selber gefragt, was zu ändern. Für mich, ganz kleines Beispiel, heißt das zurzeit, ich übe mich ein bisschen weniger Fleisch zu essen. Es ist jetzt nicht das Allerwichtigste und ich behaupte nicht, jeder von euch muss mir das jetzt nachmachen. Ich esse extrem gerne Fleisch und ich werde auch weiter Fleisch essen. Aber ich habe den Eindruck, naja, erstens tut es meine Gesundheit vielleicht gut, ein bisschen weniger davon zu essen. Zweitens ist es für den Tierschutz besser, wenn ich mehr Bio esse daran. Und das ist ein bisschen teurer. Und drittens tut es der Umwelt wahrscheinlich auch gut. So, kann man drüber streiten. Ist ein Beispiel, wo ich sage, wir können nicht die ganze Welt retten, aber wir können kleine Schritte gehen. Und ich glaube, darum geht es, dass wir kleine Schritte gehen im Umweltschutz und nicht sagen, ach ja, diese Welt geht sowieso eines Tages zu Ende, lesen wir ja schon in der Offenbarung, sondern uns daran festhalten als Christen, Gott sagt, er gibt uns diese Erde, um sie zu bebauen und zu bewahren. Es ist unser Auftrag, wir kommen nicht dran vorbei. Und der beste Umweltschutz wäre es, ich würde gar nicht existieren, aber das ist natürlich völliger Blödsinn. Aber ich kann kleine Schritte gehen. Ich kann halt doch, ich weiß nicht, wie es in Prenzlau ist, aber den Ökostrom nehmen, der pro Kilowattstunde 1-2 Cent teurer ist. Oder. Ich kann kleine Schritte gehen. Wenn ich das komplett machen würde, hätte ich heute nicht mit dem Auto hierher fahren dürfen. Funktioniert auch nicht. Das ist nicht der Punkt. Und wenn ich nur noch mein Denken darum drehe, dann habe ich einen neuen Götzen erschaffen. Das kann es auch nicht sein. Aber ich kann in all diesen Dingen kleine Schritte gehen. Und wenn ich alle paar Monate einen neuen Schritt gegangen bin, ist gut. Ein mini kleiner Schritt, den ich gegangen bin, ist mein Shampoo völlig kleine Sache. Enthält weder Plastik, noch ist es in irgendeinem Plastikgefäß und es ist eine Seife. Also so hartes Shampoo. Funktioniert super genauso gut. Ist eine mini kleine Sache. Ich muss sie einmal in meinem Leben umstellen, für den Rest des Lebens ist das Thema geklärt. Und so geht es bei vielen strukturellen Ungerechtigkeiten oder Problemen, dass wir kleine Sachen einmalig umstellen. Und das ist gut. Und so ist es auch im Verhältnis zu unseren Mitmenschen. Manche Sachen kann ich umstellen. Also mir war es wichtig, das heute mal anzusprechen, weil wir denken ganz häufig dann logischerweise in unseren mitmenschlichen Beziehungen, die direkt da sind. Und die sind wichtig. Aber ich wollte heute mal auch den Punkt drauf legen, es gibt auch die strukturellen Ungerechtigkeiten, wo wir auch einen Anteil haben und was tun können. So, zwei Punkte habe ich noch. Kleinere Punkte zu eurer Beruhigung. Das eine ist, hey, es gibt viele in christlichen Gemeinden, die wollen ganz viel davon tun. Und für die ist das, was ich heute Morgen sage, wahrscheinlich auch eine ganz schöne Last. Und da möchte ich euch sagen, ihr könnt nicht die Welt retten. Das ist auch nicht euer Auftrag und nicht mein Auftrag. Das hat Jesus getan. Jesus ist derjenige, der am Kreuz gestorben ist, um alle zu retten. Wir können eine kleine Sache machen. Aber ich muss nicht, wie es bei Tim Bensko in einem Lied heißt, noch kurz die Welt retten. Das wird nicht funktionieren. Ich muss meine Grenzen erkennen und sie sind da und sie dürfen da sein. Und ich darf meinen Auftrag von Gottes Seite her kennen. Und manche Sachen auch bewusst nicht tun. Bei mir konkret ist es zurzeit ein Mann, den sehe ich fast jeden Tag. Meistens, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, kommt er mir ganz oft entgegen. Von dem ich weiß, der hat jede Menge Probleme. Und er bräuchte Hilfe. Und wenn ich ihm die Hilfe anbieten würde, er würde es akzeptieren und sich darüber freuen. Aber wenn ich anfange, wäre das ein Riesenfass. Und ich müsste so viel Zeit rein investieren, das kann ich gerade nicht schaffen. Ich bin dazu aktuell nicht in der Lage. Ich habe noch einiges, vieles anderes, was ich auch zu tun habe und tue und wo ich mich bemühe und wo ich mich einsetze. Und damit bin ich voll und ganz ausgelastet. Aktuell ist das nicht drin. Und jeden Tag, wenn ich ihn sehe, denke ich, ah, wäre gut. Aber geht nicht und ist aktuell nicht mein Job. Also es ist auch gut von Gott her zu wissen, wo sind meine Grenzen, was kann ich tun und was ist auch nicht meine Aufgabe. Also ich bin dabei angewiesen auf Gottes Gerechtigkeit, dass er für mich gestorben ist und mich gerecht macht. So steht es in der Bibel. Er blickt mich als jemanden an, als wäre ich total gerecht, weil ich meine Schuld und Ungerechtigkeit immer wieder ihm bekenne. Und das reicht. Ich muss anderen Menschen gegenüber, ich muss ihnen nicht gerecht werden. Ich werde sowieso niemandem gerecht. Ich werde nicht mal meinem Sohn gegenüber gerecht. Also oft könnte er viel mehr Liebe, Zuwendung, Hilfe, Unterstützung und Verständnis ertragen, bekommen, als ich es habe vielleicht. Er sagt jetzt nichts dazu. Ich hoffe, er ist trotzdem mit mir einzig ganz zufrieden. Und den Gemeindegliedern gegenüber genauso. Ich werde vielen nicht gerecht. Ich kann das nicht schaffen. Aber darum geht es auch nicht. Ich kenne meine Grenzen, ich lebe sie und ich bitte Gott, mir zu vergeben, wo ich Fehler mache. Aber da, wo ich weiß, es geht, da bringe ich mich ein. Und das Zweite, was ich euch noch sagen wollte, danke Silvio, ist eine Zusage Gottes. Wenn du so handelst, also wenn du dich auf diesen Weg machst zu deinem Mitmenschen, und ich füge jetzt mal dazu, weil das normalerweise nicht so gepredigt wird, auch dazu, strukturelle Ungerechtigkeiten zu überwinden. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Was ich daran so schön finde, ist, wenn mir die anderen nicht egal sind und ich mich für sie einsetze, verspricht Gott was? Dass er sich um mich kümmert. Und das ist großartig. Wenn ich mich um andere kümmere, verspricht Gott, dass er sich um mich kümmert. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus. Das ist doch cool, oder? Weil wir oft das Gefühl haben, wenn ich mich da voll einsetze, gehe ich selber vielleicht unter. Das ist nicht so. Darum, anstrengende Predigt heute, ne? Und zum Nachdenken hoffe ich anregend. Gott ist bei euch und unterstützt euch, wenn ihr diesen Weg gehen wollt. Wir gehen ihn Schritt für Schritt, wir gehen ihn gemeinsam, wir gehen ihn nicht alleine. Gott bringt diese Frucht bei uns hervor durch seinen Heiligen Geist. Wir brauchen keine Angst haben. Er kennt unsere Grenzen, er akzeptiert unsere Grenzen dabei. Aber er will diese Welt verändern, durch uns. Und er will uns dabei verändern und verspricht uns dabei Heilung. Amen.